Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus. Liebe Gemeinde, es gibt Geschichten, die funktionieren als Geschichten richtig gut. Der Herr der Ringe zum Beispiel. Er beginnt in einer Welt, die in Ordnung ist, vorhersehbar, Sicherheit bietet. Aber eine kleine Instabilität zeigt, die Welt ist in Gefahr. Und der Protagonist, die Protagonistin, erhält die Aufgabe, die Ordnung dieser Welt zu retten. Auch wenn er oder sie zunächst nicht will, sich nicht bereit fühlt. Aber dann, oft durch einen Mentor oder eine Mentorin, überschreitet der Held eine erste Schwelle und die Reise geht los. Er findet Freunde und trifft auf Feinde. Nach Bewährungsproben und womöglich dem Absturz in die tiefste Tiefe gelingt schließlich das Lösen der Aufgabe. Und gereift und verändert kehrt der Held in seine Welt zurück. Aber durch die Ereignisse, die die Geschichte erzählt hat, ist diese Welt nicht mehr dieselbe. Auch sie ist verändert, verwandelt, geheilt. Dieses Erzählschema nennt man in der Literaturwissenschaft die Heldenreise. Es scheint typische menschliche Erwartungen zu bedienen, Verstehensmuster zu erfüllen. Ein Liebesroman von Rosamunde Pilcher folgt genauso diesem Schema wie ein Miss Marple-Krimi von Agatha Christie. Auch manche biblischen Geschichten, und deswegen erzähle ich das hier, folgen diesem Erzählansatz. Zum Beispiel das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Oder auch, ja, natürlich, das Evangelium nach Matthäus. Große und kleine Geschichten des Alten und Neuen Testaments faszinieren immer wieder auch deshalb, weil sie einfach gute Geschichten sind. Und dann gibt es Geschichten, die funktionieren als Geschichte nicht besonders gut. Mit Franz Kafkas Vor dem Gesetz geht es mir immer wieder so. Oder mit schlechten Lokalkrimis, mit Geschichten voller blasser, oberflächlicher Figuren, vorhersehbaren Handlungen und klischeehaften Erzählabsichten. Schlechte Geschichten entwickeln keine Dynamik, ihre Figuren sind nicht lebendig, man nimmt nicht Anteil an ihrem Ergehen. Und wenn sie längere Geschichten sind, lese ich sie auch selten zu Ende. Die Geschichte von Petrus und Cornelius, die wir als Lesung gehört haben und die uns heute als Predigttext dient, habe ich ehrlich gesagt immer in diesem Sinn als schlechte Geschichte empfunden. In ermüdender Langatmigkeit füllt sie das ganze 21. Kapitel der Apostelgeschichte. Wir haben nur einen kleinen Ausschnitt gehört. Cornelius, ein Kommandeur der römischen Besatzungstruppen in Caesarea, gleichwohl interessiert am Judentum und seinen Lehren, betet in seinem Haus und erlebt ziemlich unvermittelt die Erscheinung eines Engels, der ihm befiehlt, nach einem bisher unbekannten Mann namens Petrus zu schicken, um von diesem Antwort zu bekommen auf eine Frage, von der Cornelius gar nicht weiß, dass er diese Frage hat. Oder wie sie lautet. Dennoch schickt er sofort zu Petrus Szenenwechsel. Petrus ist zu Gast in Joppe und betet auch. Und auch Petrus erlebt eine Vision. Ein Tuch senkt sich vom Himmel herab, eine Art Picknickkorb mit reinen und unreinen Tieren. Eine Stimme befiehlt, schlachte und iss. Petrus kann das nicht tun. Er fühlt sich immer noch den Speisevorschriften der Tora verpflichtet. Die Stimme sagt, was Gott rein gemacht hat, nenne du nicht unrein. Immerhin, Petrus kommt ins Nachdenken, bei ihm scheint sich eine Veränderung anzubahnen. Inzwischen kommt die Delegation von Cornelius aus Caesarea bei Petrus in Joppe an. Und der Erzähler braucht eine zweite Vision, damit Petrus die Gäste überhaupt empfängt. Denn schon häusliche Gemeinschaft von Juden und Heiden widerspricht den strengen Regeln der Kaschrut. Cornelius Leute erzählen vom Befehl des Engels, Petrus holen zu lassen, woraufhin Petrus sich entschließt, die Heiden zu beherbergen. Und hier könnte die Geschichte schon zu Ende sein, weil ihre Aussageabsicht erfüllt ist und nichts Entscheidendes mehr passiert. Aber Petrus folgt den Leuten des Cornelius nach Caesarea, wo ihm wieder die Vision des Cornelius erzählt wird, dem Leser nun zum dritten Mal. Und jetzt dämmert es Petrus. Die Frage, die Cornelius nicht gestellt hat, bekommt ihre Form. Sieht Gott die Person an, ihre Herkunft, ihre Zugehörigkeit zum Volk der Juden? Und die Antwort heißt nein, sondern in jedem Volk. Wer Gott fürchtet und Recht tut, der ist ihm angenehm. Und hier könnte die Geschichte wieder zu Ende sein. Die Lesung bricht ab an der Stelle. Aber in der Apostelgeschichte im 21. Kapitel geht es weiter. Petrus hält eine seiner länglichen Predigten, in denen er Geschick und Sendung und Auftrag und Botschaft und Bedeutung Jesu Christi zusammenfasst. Und Cornelius und sein Haus sind wenig nachvollziehbar, ehrlich gesagt, so tief beeindruckt, dass sie sich gleich allesamt taufen lassen. So weit, so fragwürdig. Ja, es gibt auch in der Bibel langweilige, schlecht erzählte Geschichten. Und die Geschichte vom Hauptmann Cornelius und seiner Bekehrung gehörte für mich immer dazu. Aber die Frage, die dieser Geschichte zugrunde liegt, die Frage, die sie beantworten will, diese Frage kann in ihrer Bedeutung für die frühe Kirche und für unsere Kirche heute überhaupt nicht überschätzt werden. Die Frage lautet, an wen ist die Kirche gewiesen? Wer kann dazugehören? Nur die Juden oder auch die Nichtjuden, die Heiden? Muss ich Jude werden, um Christ sein zu können? Die Antwort ist uns nach 2000 Jahren Christentumsgeschichte so vertraut, dass uns die Relevanz dieser Frage schon kaum noch einleuchten will. Die Botschaft von Jesus Christus, seiner Zuwendung zu den Ausgegrenzten und Verlorenen, die Botschaft von seiner Hinrichtung und Auferstehung, die Botschaft der Kirche richtet sich natürlich an alle Völker. Jeder kann dazugehören, alle gehören dazu. Von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, alle gehören an Gottes Tisch und sie werden kommen und Platz nehmen im Reich Gottes. Und diese Antwort war die Voraussetzung für die Missionstätigkeit des Paulus. Die Voraussetzung dafür, dass das Christentum sich als Weltreligion etablieren konnte. Der Wunsch des Cornelius, dazu zu gehören, der wird einfach vorausgesetzt. Der Wunsch der Heiden, am Tisch des Reiches Gottes einen Platz zu haben, der bleibt doch wohl gleich. Der Wunsch aller Menschen, dazu zu gehören, ist eine Konstante in der Menschheitsgeschichte. Aber was sich ändert in dieser Geschichte vom Hauptmann Cornelius, in der Geschichte dieser fragwürdigen Visionen, was sich ändert in der Geschichte der frühen Kirche nach heftigem Streit zwischen Petrus und Paulus, durch das Nachdenken der Apostel, durch Gebet und durch so manchen Sinneswandel hindurch befördert und am Ende durch einen großen Synodalbeschluss festgestellt, was sich ändert, ist das Selbstverständnis der Christinnen und Christen. Unsere Mission, unsere Sendung richtet sich an alle, nicht nur an die, die schon dazugehören. Nicht nur an die, die schon so glauben wie wir, die sich so kleiden wie wir, die dieselbe Musik mögen wie wir. Nicht nur die, an die, die uns vertrauenswürdig vorkommen. Nicht nur an die, mit denen wir geselligen Umgang pflegen. Unsere Sendung als Christinnen, als Christen richtet sich im Gegenteil gerade an die, die noch nicht dazugehören. Die noch auf dem Weg sind und suchen. Die Fragen haben an die Welt und an das Leben. Fragen, die sie womöglich selbst noch nicht einmal kennen. Unsere Sendung richtet sich an die, die ausgegrenzt sind. Uns fremd. Andere politische und weltanschauliche Überzeugungen pflegen. Wir sind an die gesandt, mit denen in Kontakt zu kommen nicht so einfach ist. Zu denen wir Schwellen überschreiten müssen, innere vor allem und manchmal auch äußere, weil sie dazugehören sollen und schon dazugehören. Liebe Gemeinde, ich glaube, diese Antwort ist heute wichtiger denn je. Unsere Welt bewegt sich auf abschüssigem Pfad. Im Großen und im Kleinen scheint der Weg dahin zu gehen, alte Grenzziehungen zu verstärken und neue Grenzen aufzurichten. In den USA machen ICE-Agenten Jagd auf Menschen ohne Aufenthaltstitel. Auf offener Straße werden Menschen verschleppt und interniert, ohne ordentliches Verfahren, ohne Rechtsschutz, einfach weil sie anders aussehen. Wir gegen die ist das Motto. Und das ist das Motto, mit dem auch in Deutschland in den 1930er und 1940er Jahren Jagd auf Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma, Kommunisten und Sozialisten, Schwule und Lesben, Menschen mit Behinderungen und Menschen ohne Obdach und Jagd auf jeden und jede gemacht wurde, von denen das Regime behauptete, sie würden nicht dazugehören. Und wer trotzdem glaubte, dazuzugehören, dem machten die Nürnberger Rassegesetze einen Strich durch die Rechnung. Oder einfach das Hämmern der Gestapo an die Wohnungstür nachts um 3:30. Wenn wir heute Abend im Gottesdienst hier im Berliner Dom und am Mittwoch der Deutsche Bundestag im Reichstagsgebäude an die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft erinnern, dann wissen wir als Christinnen und Christen an die, die zu Außenseitern stilisiert wurden oder werden, die zu Opfern tyrannischer oder oligarchischer Herrschaft gemacht wurden und werden. An die Gedemütigten, an die Gehetzten, an die Geschundenen sind wir gewiesen, weil sie dazugehören. Auf den Dahlemer Pfarrer Martin Niemöller gehen Worte zurück, die die Dynamik des Nicht-Dazugehören allzu deutlich machen. Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Kommunist. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Jude. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Und Martin Niemöller fügt in einem Interview 1976 selbstkritisch hinzu: Wir haben uns damals, 1938, noch nicht verpflichtet gesehen, für Leute außerhalb der Kirche irgendetwas zu sagen. Das war damals noch nicht Mode, so weit waren wir noch nicht, dass wir uns für unser Volk verantwortlich wussten. Zitat Ende. Heute würde ich sagen, die Kirche ist nicht nur für unser Volk verantwortlich. Die Kirche aus allen Völkern ist für alle Völker verantwortlich. Und sie muss für alle einstehen, denen Unrecht getan wird. Jederzeit. Denn Gott hat uns gezeigt, dass wir keinen Menschen gemein oder unrein nennen sollen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.